Allianz présente. Allianz présente.
Und damit herzlich willkommen zur Folge 12 von Allianz Präsenz. Schöne Grüße nach oben, Struhe, Daniel.
Moin, das war meine standesgemäße Begrüßung.
Boah, ich hab mir gedacht, jetzt musst du mal einen auspacken, ne?
Ja, nach einem 6:0 kann man das auch mal bringen.
Ja, genau, das stimmt. Aber nicht für den SVW, sondern für den eigenen Dorfverein. Ja. Aber es gab ja ein fast ähnliches Ergebnis bei Werder und damit steigen wir einfach direkt ein, weil viel zu erzählen gibt es ja jetzt eigentlich ja nicht mehr, weil es ist ja schon, wir schreiben gerade mal den 20.11., es ist ja schon Winterpause.
Ja, aber du willst, glaube ich, ein paar Dinge einfach damit verschweigen.
Was will ich denn verschweigen?
Die Niederlagen des SV Werder Bremen.
Ja gut, Zahnarztbesuch hast du einmal im Jahr, wenn du nach München fährst, das ist ja allen bewusst. Ja,
Bayern ist doch jetzt verwundbar, dachte ich, oder? Oh. Oder ist das, sind die jetzt in die zweite Saisonphase eingetaucht, wo sie keiner mehr schlagen kann?
Ja, das kann natürlich sein, dass das Spiel von Werder die Initialzündung für den FC Bayern München war, zu sagen, so komm, wir ziehen jetzt durch und werden jetzt wieder die Unbesiegbaren im Prinzip.
Ja.
Weiß ich nicht, keine Ahnung, 6-1 verloren, das Ergebnis stört mich schon ein bisschen, bin ich ehrlich, also die Höhe hätte echt nicht sein müssen, gerade weil man nach dem 1:0 mit dem 1:1 da richtig, richtig schön reagiert hat, das Tor, was man rausgespielt hat, das war astrein, also dann hat man danach dann gänzlich das Fußballspielen eingestellt und ja, dann geht's halt 6-1 in München aus. Ja. Und viel mehr kann ich zu dem Spiel auch tatsächlich nicht sagen. Ich habe dann, das ist eins der wenigen Spiele, das ich dann auch irgendwann einfach ausgemacht habe, weil mich das dann einfach wirklich nicht mehr interessiert hat. Es war so ein Flashback in die richtig gute alte Zeit von Werder, wenn man noch gegen den Abstieg wirklich dramatisch gespielt hat. Also das war, da war wenig Positives dran abzuerkennen. Und ja gut, dann ging es ja wenige Tage später zu Hause gegen Leipzig und da gab es auch standesgemäß dann die Niederlage, wobei ich da sagen muss, von dem, was ich mitbekommen habe, ich musste ja arbeiten, das hast du ja mitbekommen, weil ich ja dann auch bei deinem Insta-Live, du warst ja selber im Stadion beim HSV,
ja,
konnte ich ja dann leider das Spiel vom HSV und von Werder beide natürlich dann nicht mitverfolgen, aber das, was ich gelesen und mitbekommen habe, wäre ein Punkt vielleicht gegen Leipzig sogar ganz verdient gewesen. Hat dann nicht so geklappt, ist dann halt auch so, aber
da war doch irgendwas noch los, ne? Irgendwie haben die sich doch aufgeregt wegen irgendeiner Entscheidung wieder oder irgendwie, irgendwas war doch da.
Ich kann, ganz ehrlich, ich kann es dir nicht beantworten. Ich hab mir, weil ich gelesen habe, dass das Tor von Christian Groß ein richtig geiles Tor gewesen sein soll, habe ich mir bis dahin die Dings auch angeguckt, die Highlights, und dann war es für mich auch gegessen. Also da war wenig Interesse dann an dem Spiel. War für mich klar, dass Werder in den beiden Spielen vielleicht einen Punkt nur holen könnte, wenn man Glück hat gegen Leipzig. Und ja, man hat über 20 Punkte jetzt gesammelt in den ersten 13 Spielen. Zwei Spiele der Hinrunde stehen ja eigentlich sogar noch aus. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und eigentlich denke ich mal, dass man voll im Soll. Und das sind Gegner, gegen die kannst du verlieren. Wir haben schon gegen Dortmund gewonnen Anfang der Saison. Das sind schon 3 extra Punkte meines Erachtens. Und von daher, ja, ist natürlich ärgerlich, gerade das 6:1, da hat man sich dann die Tordifferenz wieder richtig schön mit in den Keller gehauen, so minus 5 Tore, das tut echt weh. Aber ja, gut, ist halt so und dementsprechend bin ich da eigentlich dann doch noch ganz gelassen mit den beiden Niederlagen.
Tja, 21 waren das oder wie viel war das?
Ich glaube 21 Punkte, ja.
Mal 2 sind 42, damit hat man ja den Klassenerhalt sicher, ne?
Das dann sogar, weil wir 15 mal 2 rechnen. 4 Spieltage vor Schluss.
Außerdem sind da ja genug Graupen in der ersten Liga unten. Von daher, glaube ich, muss man sich da keine Gedanken machen.
Oh, abwarten. Ja. Abwarten.
Abwarten, was mit Füllkrug passiert, ob der mit Kreuzbandriss aus Katar zurückkommt.
Ja, jetzt, also müssen sie ja jetzt hier nicht provozieren, ne?
Nee, das wünschen wir ihm ja auch nicht.
Nein, überhaupt nicht. Aber
wird er ja Torschützenkönig.
Das glaube ich auch nicht. Aber wir können ja über die WM gleich sprechen. Das haben wir sowieso ja. So ein bisschen vor, dass wir dann eventuell die verlorenen Folgen, sage ich jetzt mal, weil wir uns ja einen Monat fast nicht gemeldet haben, dass wir so ein bisschen WM-Content oder so bringen werden. Können wir auch gleich da nochmal drüber sprechen. Aber du warst live im Stadion. Du hast ja sogar auch ein Insta live gebracht.
Ein doppeltes.
Ein doppeltes, Halbzeit und Ende des Spiels.
Ja.
Und das war ja ein ziemlich torreicher Spieltag. Mhm. Und der HSV hat ja auch, du hast viele Tore gesehen, ne?
Ich habe viele Tore gesehen und ich habe mal wieder das richtige Spiel ausgesucht. Also als ich da war, haben sie gewonnen. Mhm. Davor gab es ja auch, kann man ja doch sagen, schon eine kleine Krise. So ergebnistechnisch lief das ja nicht so gut.
Mhm.
Beim HSV viele Niederlagen und zumindest keine Siege. Und da habe ich mir dann doch zum letzten Spieltag der Hinrunde das richtige Spiel ausgesucht. 6 Tore. Ja, es ging, also man muss sagen, im Gegensatz zu den Spielen davor sind sie dieses Mal ganz gut ins Spiel gekommen. Und haben dann ja auch in der 27. Minute den Führungstreffer markiert durch eine Glatzel mal wieder. Schöne Hereingabe von Dompe. Und ging also gut los, aber postwendend fast, naja, postwendend nicht, aber ein bisschen später folgte dann ja schon das 1:1 aus dem Nichts, kann man sagen.
Mhm.
Wie es dann immer so ist, wenn man dann eben die Chancen auch nicht so macht, dann kriegt man dann einen Konter und also im Grunde hatte Sandhausen 2 Chancen, 2 Tore, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Mhm. Aber effektiv, ne? Also die haben dann immer zurückgeschlagen, beim zweiten Mal genauso. Man ging dann 2:1, das war auch eine Hereingabe von, ich glaube, war das auch Dompe? Ich glaube schon. Und dann Kopfball von Ludovic Reis. Ich dachte erst, das wäre Glatzel gewesen. Und man ging wieder in Führung und postwendend kam dann wieder so ein Ding. Da hat Nurheim so eine misslungene Rückgabe, der eigentlich vorher, nee, Nurheim war es genau, Nurheim hat die Hereingaben gemacht. Jetzt bin ich schon völlig verwirrt. Und der hat auch wirklich ein gutes Spiel gemacht, aber dann diese eine Szene, wo er völlig den Ball irgendwie nicht vernünftig nach hinten spielen kann. Ja, und kommt Christian Kinsombi, der Bruder von David, und macht dann dementsprechend das 2:2. Und alle, da war so ein bisschen der Moment, auch im Stadion, wo man so dachte, oh weia, es geht schon wieder los und es kippt jetzt so ein bisschen, auch stimmungstechnisch. Aber die haben sich davon einfach nicht verrückt machen lassen. Die haben einfach weitergespielt und dauerte ja auch nicht lang. 7 Minuten später hat dann, war das 7 Minuten später? Ja, ne? War dann das Eigentor von, ach Quatsch, 7 Minuten, was rede ich denn jetzt?
Das weiß ich auch nicht.
Eigentor war in der 74. Minute. Ich bin völlig verwirrt schon. War das Eigentor, kam dann als nächstes, war 3:2.
Genau, nach vorne.
Da dachte ich tatsächlich, das wäre Glatzel gewesen. Konnte man aus meiner Perspektive auch nicht so gut sehen, aber egal, der Ball war drin. Und dann war mir aber irgendwie klar beim 3:2, sind halt jetzt zweimal dann zurückgekommen. Jetzt werden sie es auch wuppen und das haben sie dann ja auch gemacht. Dann kam nämlich Glatzel in der 80. Minute. Das war ein sehr schöner Pass von Benesch, quer übers Spielfeld eigentlich. Und dann hat er sich vorne durchgesetzt, lief allein auf den Torwart zu, hat das Ding eingenetzt, ja, 4:2. Und alle waren zufrieden, alle waren glücklich, Stimmung war gut. Ich bin dann noch ein bisschen geblieben, weil ich sowieso in Hamburg geblieben bin. Ich habe abends noch ein Konzert besucht, also habe ich mir dieses Mal auch alles so ein bisschen danach noch reingezogen, was da so ablief. Schonlau hat noch eine kleine Dankesrede an die Fans gehalten. Ja, und ich habe noch eine Wurst gegessen. Ne?
Und, Stadt, was macht die Stadt?
Kommst du von der Schicht? Was Schöneres gibt es nicht. Genau. Ja, parkplatztechnisch ist es eine Katastrophe aktuell, weil der Parkplatz Braun am Anfang ist komplett dicht. Musste ich mir also einen neuen Parkplatz suchen, aber habe ich gerade noch geschafft, weil ich sehr pünktlich war.
Mhm.
Und nein, also das Spiel war ereignisreich. Es hatte so diese Kipppunkte mit diesem 2:2. Aber dieses Mal war die, also Mentalität und Moral stimmte. Und aber irgendwie merkt man schon, das sind auch noch so ein paar Dinge, an denen man arbeiten muss. Und die Verletzten, Jatta und Haier, das merkt man schon, dass sie so ein bisschen fehlen. Mhm. Und die sind ja jetzt auch da irgendwie dabei bei der USA-Reise und sollen dann, glaube ich, noch ein bisschen länger regenerieren hier, wie nennt man das? Auskurieren und
rehabilitieren.
Rehabilitieren.
Ich bin so.
Und also die anderen, die gehen wohl, glaube ich, schon früher in den Urlaub, so wie ich gelesen habe. Und jetzt sind sie ja noch in den USA und haben 2 Testspiele gemacht. Und es gibt übrigens jeden Tag so ein schönes Video. Die waren bei den LA Lakers und so. Also es ist schon offensichtlich eine sehr, sehr coole Aktion da, die da durchführen und viel erleben.
Ja gut, das Winterloch muss ja jetzt auch gefüllt werden, ne?
Ja, das ist so Teambuilding-Maßnahmen und so von der Stimmung, was man so sieht. Also es sieht schon ziemlich gut aus. Also der Geist in der Mannschaft scheint zu stimmen und 2 Testspiele gemacht, beide gewonnen. Das erste, glaube ich, nur 1-0 gegen Orange County. Und das zweite war jetzt gegen, lass mich mal schauen. Oh, war ja. Gegen wen war das denn? Da haben wir es doch. Ventura County Fusion.
Oh, also, ja.
Hast du von dem Verein schon mal gehört? Ich nicht. 7-0 gewonnen. Ja.
Ja, ich sehe es gerade.
Aber das sind auch, glaube ich, Zweitligisten, amerikanische, also zumindest Orange County ist ein amerikanischer Zweitligist. Insofern, ja, soll man auch nicht überbewerten, aber die dürfen ein bisschen rumkicken da und da gab es, glaube ich, noch so eine Partie der ganzen Truppe drumherum, also hier Pressevertreter, die durften dann auch mal spielen und so weiter und die haben auch so ein Fun-Game gemacht und das ist auch ein ziemlich witziges Video, gibt's da drüber und ja, nee, also das
also es gibt einiges an HSV-Content jetzt mittlerweile, würdest du sagen.
Ja, da ist einiges los, jeden Tag gibt's ein YouTube-Video und also sieht ganz gut aus. Jetzt ist man auf Platz 2, hat den gefestigt, hat, glaube ich, auch ein bisschen Abstand, zumindest zum 4. Ne? Zum 3. Heidenheim.
Ein Punkt.
Ja, Heidenheim hat ja auch wieder so, und das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? Die kam ja so von hinten angeschlichen und jetzt stehen sie plötzlich wieder auf 3. Mhm. Die muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben und dann kommt jetzt schon die Sensation im Grunde, Kaiserslautern auf Platz 4 und da sind wir wieder bei unseren Ausgangstipps der Saison, wo wir ja Kaiserslautern auch schon ziemlich weit hoch gesehen haben und irgendwie bewahrheitet sich das. Hannover ist ein bisschen abgefallen. Die Hannover ist auch so ein bisschen hin und her. Also dann gewinnen sie mal, verlieren sie wieder, so hin und her. Mhm. Paderborn hat richtig, seitdem wir die geschlagen haben, haben die gar nichts mehr auf die Kette gekriegt. Die habe ich nur verloren. Die sind jetzt schon mit 26 Punkten, also 8 Punkte hinter dem HSV plötzlich. Mhm. Ja, und Darmstadt ist durch das letzte Unentschieden jetzt wieder in Reichweite. Das ist natürlich ganz gut und aber es wird noch spannend. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Ja. Tja, dann haben wir jetzt eigentlich so gut wie alles gesagt, was zu sagen ist zu unseren beiden Vereinen und haben damit gerade mal ein bisschen Zeit totgeschlagen.
Du meinst 3 Vereine, da haben wir ja noch den VfB Oldenburg.
Ja gut, aber da bin ich so raus, also da kann ich überhaupt nichts zu sagen.
Sollte man auch nicht viel, ich könnte vielleicht einen Satz dazu sagen. Es sieht nicht gut aus. Also 6 Partien, glaube ich, in Folge verloren. Die hatten dazwischen einmal dieses Pokalspiel, das haben sie gewonnen, aber NFV-Pokal, aber 6 Niederlagen und dann jetzt zum Schluss hat man zu Hause nochmal ein 1, da ging man in Führung, hat dann gegen Waldhof Mannheim 1-1 geholt. Das wurde dann so ein bisschen als vielleicht so positiver Effekt jetzt gedeutet, aber ich finde es eher schwierig. Ich meine, hätte man eher das ja, mit einem 1-0, glaube ich, hätte ich ein besseres Gefühl. Aber so, man ist jetzt, glaube ich, ganz kurz noch vor den Abstiegsrängen, aber das sieht insgesamt nicht gut aus, würde ich mal so sagen.
Ja, ich drücke natürlich weiterhin da ganz, ganz fest die Daumen und hoffe, dass da Spannung reinkommt. Und ja, der VfB aus der Krise rauskommt, ne? Denn Drittliga-Fußball hier in der Region, das wäre schon schön, wenn das dabei bleiben könnte, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden, dass das zumindest ein Jahr erstmal halten und irgendwie. Und dann müssen dann auch vernünftige Entscheidungen getroffen werden in Oldenburg. So alles infrastrukturell, kadertechnisch und so weiter, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Aber Meppen sieht es auch nicht gut aus.
Ja, gut. Regionalfußball also auch thematisiert.
Ja.
Wie gesagt, viel zu sagen gibt es da ja nicht. Es sieht nicht gut aus bei Meppen und beim VfB. Kommen wir zu dem, was dann jetzt an Fußball leider ansteht. Denn entgegen aller Naturgesetze, würde ich schon fast sagen, oder ungeschriebenen Gesetze, gibt es eine WM. Dieses Jahr, das ist logisch, dass es eine WM im Jahr 2022 geben muss, ist ja klar, alle 4 Jahre. Und ne? Ja. Aber leider nicht zu Bier und Bratwurst draußen auf dem Balkon oder im Garten, sondern zu Glühwein und Bratapfel oder auf dem Weihnachtsmarkt. Denn die Katar-WM steht ja an, heute um 17 Uhr in fast 2,5 Stunden. Ist ja, Kickoff, der Knaller, der Knüller.
Blockbuster Katar, schlechthin. Ja,
Katar gegen Ecuador eröffnet das Ganze. Ein, ich glaube, schöneres Eröffnungsspiel hätte sich überhaupt gar keiner vorstellen können.
Ist das Stadion eigentlich ausverkauft? Und ich weiß das gar nicht.
Keine Ahnung, du. Ich glaube, ich werd mir den Vorbericht angucken, und weil mich schon interessiert, wie die Kataris spielen. Ja. Werde ich da auch vielleicht eben einmal kurz reingucken.
Aber
und, ja.
Also ich habe irgendwie durch einen Zufall mitbekommen, dass die Kataris haben ja irgendwie also so Pseudo-WM-Quali-Spiele gemacht, so um sich so ein bisschen einzugrooven, habe ich irgendwo gehört. Und haben die wohl gegen Luxemburg, in Luxemburg, ein 1:1 geholt. Und ja. das sagt wahrscheinlich schon viel aus über die sportliche Qualität der Kataris.
Ja. Gut, man muss aber auch sagen, die Kataris sind auch Asienmeister geworden. Die durften ja vor 2 Jahren oder so bei dem Asia-Cup mitmachen als Gast. Das können wir uns in Europa ja gar nicht vorstellen, dass es dann irgendwie Gastmannschaften von verschiedenen Kontinenten geben muss, damit du ein Turnier voll bekommst. Ich glaube, im CONCACAF Gold Cup ist das auch der Regelfall. Ich glaube, Brasilien hat auch schon ein paar Mal mitgemacht. Oder bei der Copa America spielen auch dann ab und zu mal andere Nationen mit. Ich glaube, nur der Afrika Cup und der Ozeanien Cup und die EM sind die, wo es keine Gastmannschaften gibt. Aber in Asien und beim CONCACAF und so, da brauchen sie das wohl ganz, ganz dringend. Aber naja, auf jeden Fall hat Katar den Pokal da auch gewonnen. In Asien mit Japan, Südkorea, Australien spielt ja auch dann damit. Das ist ja schon, ja, also da sind ja schon ein paar Namen. Da musst du dich auch erstmal durchsetzen. Also ich glaube, ganz unterschätzen darfst du die leider dann wirklich auch nicht. Aber ja, ich bin wirklich gespannt, was das ist. Das ist ja nun wirklich, Katar ist so für uns Europäer ein absolutes schwarzes Loch irgendwie, was Fußball angeht.
Ja, kann man so sagen. Und was ich nur erstaunlich finde, ist, dass es gibt heute nur dieses eine Spiel, oder? Ist das nicht sonst schon so gewesen, dass man gleich 2 Spiele hatte am ersten Spieltag? Oder
nee, ich glaube 2010, 14 und 18 war das auch schon der Fall, dass du nur das Eröffnungsspiel an einem Tag hattest und dann 3 Spiele, glaube ich, fortsetzend dann immer.
Ja, weil morgen kommt ja tatsächlich dann eine richtig interessante Partie, vielleicht sogar 2, weil Senegal-Niederlande, glaube ich, ist schon spannend. Senegal war doch Afrikameister, ne?
Genau, aber leider ohne Sadio Mané. Und wir können ja auch gleich mal das thematisieren, warum wir uns eigentlich dann doch noch mit der WM beschäftigen. Es gibt ja ein Tippspiel von Allianz Brisanz und es gibt ja dann auch immer die schöne Möglichkeit, über die Kicker-Website einen Turnierrechner durchzutippen etc. Und so bin ich das auch dann angegangen. Und so viele unterschätzen, glaube ich, den Senegal. Also die sind Afrikameister geworden und ich muss sagen, die Gruppe A ist sowieso, also wenn Niederlande damit nicht mit 9 Punkten durchmarschiert, dann weiß ich auch nicht, dann läuft da, glaube ich, einiges falsch. Und ich schätze mal, dass der Senegal gute Chancen hat, weiterzukommen. Und auch ohne Sadio Mané, aber mit Sadio Mané wäre ich sogar gewillt gewesen zu sagen, vielleicht schaffen die es ins Viertelfinale.
Ja,
stimmt. Also das wäre so mein Überraschungsteam gewesen.
Würde ich auch einer afrikanischen Mannschaft tatsächlich mal gönnen. Dass die kommen ja meistens irgendwie nicht so übers Viertel, Halbfinale, weiß ich gar nicht.
Viertelfinale. Ich glaube, es gab noch keinen Halbfinalisten aus Afrika.
Kamerun mal, glaube ich. Ne?
Ghana war auch ganz nah dran, 2010. Und da meinte ja Luis Suarez in der 119. Minute auf Linie mit der Hand zu klären. Naja.
Die Geschichte, ja. Ja. Nee, ich würde es ihnen tatsächlich gönnen. Und gegen Niederlande darf man immer gewinnen. Ist ja klar. Neuken in de Kölken.
Ja, Neuken in de Kölken.
Dann haben wir noch USA gegen Wales. Klingt auch ganz interessant.
England-Iran um 14 Uhr, das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, das werde ich wahrscheinlich gar nicht sehen können. Da bin ich noch am Gange, arbeitstechnisch. Aber ja.
Ja, Dito, wenn ich das zum Senegal-Spiel schaffe, also, dann
wäre genau,
ich schon ganz wohl. Das wäre so ein Spiel, was ich mir angucken könnte, eventuell. Ja. Da sind ja dann mit Koulibaly bei dem Senegal, Mendy, Romandy. Da sind ja schon interessante Spieler mit bei. Die Niederlande sowieso immer lustig zu sehen, wenn sie verlieren. Ne?
Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, also ich habe das auch, glaube ich, getwittert, dass ich werde das dieses Mal sporadisch mir reinziehen. Also mit Sicherheit schaffe ich zeitlich ja schon gar nicht alles. Und auf der anderen Seite sind da auch Partien bei, die mich auch gar nicht jetzt unbedingt so reizen. Meistens geht es dann ja so ab dem Viertelfinale, Achtelfinale, Viertelfinale, bla 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 los, dass es dann spannender wird. Und bis dahin, es ist halt so eine Gemengelage, die ist einfach komisch. So, das ist erstmal diese ganze Kritik, die sowieso schon lange herrscht und die einem so ein bisschen so dieses Gefühl nimmt. Dann hat man immer auch so dieses, das liest man ja auch immer so, man muss sich ja schon fast schämen, wenn man auf ein Spiel guckt, so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen haben. Na, so, das ist so alles so ein bisschen schwierig, sage ich mal. Und dann kommt noch hinzu, dass es eben jetzt im Winter ist. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, es läuft keine Bundesliga, es läuft keine zweite Liga.
Ja.
Bevor ich mir gute Zeiten, schlechte Zeiten reinziehe oder so. Ja. Ich weiß es nicht oder keine Ahnung. Wenn man dann die Glotze anmacht und es läuft Fußball, dann guckt man es ja eben doch. Das ist ja einfach so. Und es ist ein sportliches Turnier. Eigentlich ist es auch für die Spieler, die sich ja natürlich auch, so jetzt Beispiel Füllkrug oder so, jetzt der zum ersten Mal in seiner Karriere in die Nationalmannschaft da kommt und eine WM spielen darf. Es ist ja auch irgendwo scheiße, sage ich mal. Ne? Dass dann gerade diese WM auf der anderen Seite, alles sehr, sehr strange.
Ja, da gab es einen ganz interessanten Satz. Ich gucke morgens, wenn ich dann aufstehe, muss so das Morgenmagazin, und da hatten sie dann auf der Straße so ein paar Leute dann interviewt. Da sagte dann einer, was bringt das denn, das jetzt komplett zu boykottieren? Das Geld ist dahin geflossen, Katar hat sich diese WM erkauft und jetzt dann wegzugucken wäre ja vielleicht eigentlich, also wäre ja viel noch schlimmer, als dann doch bewusst dahin zu gucken, was da passiert. Es gab ja jetzt schon auch die ersten Zwischenfälle mit Medien. Dänischer Fernsehsender wurde da massiv unter Druck gesetzt. Die durften drehen, die hatten eine Dreherlaubnis und die waren an einem öffentlichen Platz. Die haben nichts falsch gemacht. Und trotzdem wurde denen angedroht, da dass die Kamera zerstört wird und alles mögliche. Also ich glaube, vielleicht klingt es dann auch jetzt ein bisschen schönrednerisch, aber ich glaube, das ist schon nicht verkehrt, einfach dann zu sagen, ja, warum soll ich es denn jetzt gänzlich boykottieren? Ich werde mir jetzt auch nicht jedes Spiel angucken. Ich muss mir jetzt nicht am Dienstagmorgen um 11 Uhr Argentinien gegen Saudi-Arabien angucken oder am Mittwoch Marokko gegen Kroatien. Also da habe ich deutlich Besseres zu tun tatsächlich als dann sowas, aber
es kommt ja auch noch, finde ich, einen Aspekt dazu. Welche WM ist da nicht ohne irgendwelche Schmierereien oder irgendwelche Geschäfte im Hintergrund vergeben worden? Sogar unser Sommermärchen ist ja auch irgendwie, also das ist ja leider bei diesem Verein da so, dass das immer so eine Schmiererei, und im Grunde genommen finde ich das sogar ganz interessant und spannend. Es in so ein kleines, ist ja wirklich ein sehr kleines, und so ein Land hinzugeben, wo Fußball eigentlich keine große Rolle spielt. Ich finde das, diesen Aspekt, so, den finde ich ja gar nicht verkehrt. Vielleicht bewirkt das ja irgendwie auch, es kann ja auch positive Effekte haben, aber Naja, wenn man dann sieht, was da, ja, also was da alles passiert ist, ne? Also was man da in kurzer Zeit alles gebaut hat und am Ende verrottet das wahrscheinlich alles.
Ja, oder im schlimmsten Falle einfach Menschen stumpf abgebaut wird, ne? Das
wird wieder abgebaut und wie die Menschen darunter gelitten haben auch und das und welche Rechtslage wir da haben, das ist natürlich schon bedenklich. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist ja auch schon, hat ja auch in Russland stattgefunden, ne? Und
das Schlimme ist ja, dass Russland und Katar an einem Tag dann auch vergeben werden. Ja. Ne? Also das ist ja sehr korrupt Kram da bis zum
Gehen. Auf jeden
Fall. Aber ich glaube, da braucht man sich nicht mehr drüber aufregen. Es ist jetzt so, es lässt sich jetzt auch nicht mehr verhindern. Ich habe noch bis vor 2 Jahren irgendwie so ein bisschen gehofft, dass es dann doch noch die Möglichkeit gibt, das Ganze abzusagen oder sowas, aber beziehungsweise in ein anderes Land zu verschieben oder auf 2 andere Länder zu verschieben. Aber weiß ich nicht. Ich meine, die WM 2010 und 2014, das hat man ja schon gemerkt, in Brasilien und Südafrika, die haben ja schon unter, ich meine, gut, beide Südhalbkugel und eigentlich war dann dort Winter. Aber selbst da war es ja immer noch so, dass man da mit den Temperaturen zu kämpfen gehabt hatte. Das dann nach Katar zu vergeben, das entgeht mir aller Logik. Ja, gut.
Ja.
Wie du sagst, zu vielleicht nicht so ganz fußballrelevanten Ländern das zu vergeben, ist in Ordnung. Ich fand es mit Südafrika vollkommen okay. Dass in Russland mal eine WM stattfindet, auch okay. Nur das Wie dahinter und dass man jetzt dann auch noch mit Russland aktuell aus anderen Gründen sich noch dann beschäftigt, ist dann auch noch mal so eine Sache. Und ja, gut, es ist jetzt halt so, Katar passiert und ich glaube, in 4 Jahren wird das dann schon wieder eine andere WM. Da findet sie ja dann in Nordamerika statt, komplett Kanada, USA und Mexiko. Ich glaube, das könnte eine richtig schöne Geschichte werden sogar.
Ja.
Aber ja, abwarten. Ne? Wobei ich sagen muss, ich freue mich ja tatsächlich auf die EM in 2 Jahren in unserem eigenen Land. Ich glaube, das ist bei vielen noch gar nicht so präsent im Kopf, dass in 2 Jahren oder 1,5 Jahren sind es ja dann doch vielleicht nur noch, dass in 1,5 Jahren hier in Europa, also in Europa logisch ist ja die EM, dass die hier in Deutschland stattfindet.
Unter anderem im Hamburger Volksparkstadion, das dafür ja jetzt auch irgendwie umgebaut werden muss. Da ging es ja auch um Kohle, weil einiges ist sanierungsbedürftig. Und ja, also ja, natürlich, da hoffe ich dann auch drauf, dass es dann mal wieder sozusagen so eine positive Aura gibt. In diesem Fall ist sie einfach negativ. Aber ich hoffe schon auch so ein bisschen, dass wenn die WM dann jetzt irgendwann läuft, dass es irgendwo auch einen Punkt gibt, wo es dann wirklich, wo man sich auf das Sportliche konzentriert und sagt, weil es sind sportliche Leistungen, da sind ja Menschen auf dem Feld, die sportliche Leistung, Höchstleistung vollbringen und das muss man dann auch dementsprechend wertschätzen. Und ich hoffe, dass man dann auch darüber spricht, ne, neben diesen ganzen Nebenschauplätzen. Das ist so ein bisschen im Hintergrund, finde ich. Und so viele andere Themen. Und ich finde aber, das ist eben auch wichtig, weil das ist für die Spieler nämlich natürlich auch ganz klar ein einmaliges Erlebnis. Ne?
Natürlich. Man darf auch nicht vergessen, so ein Kylian Mbappé, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, ich glaube 22 müsste der jetzt mittlerweile sein. So, denk mal nach, die WM wurde vor 12 Jahren vergeben, da war der 10 Jahre alt. Was kann denn ein 10-jähriger Kylian Mbappé dafür, dass diese WM, ich meine, es ist jetzt nicht seine erste und er ist auch schon Weltmeister mit 18 gewesen, aber was kann er denn jetzt zum Beispiel für den Kram? Dass das für ihn ein Highlight ist oder für einen Pedri oder einen Gavi bei Spanien, für die ganzen jungen Leute oder einen Jamal Musiala bei uns bei Deutschland, das ist immer noch eine WM. Das ist der größte Fußballpokal, den du gewinnen kannst in deiner Karriere. Das ist das größte Turnier, was es gibt. Der kann die Champions League nicht gegen anstinken, die Club-Weltmeisterschaft sowieso erst nicht. Und das ist schon ein großes Ding für sein Land letztendlich, dann auflaufen zu dürfen und dann wirklich um das größte Ding, was es zu gewinnen gibt, dann zu kämpfen. Und deswegen kann ich das schon verstehen, dass dann da auch manche Spieler dann einfach sagen, wieso soll ich das denn jetzt boykottieren? Es ist immer noch die WM, es ist immer noch das größtmögliche Turnier und nur weil ich da hingehe und da spiele, heißt es ja nicht, dass ich das gut finde. Das ist ja, ich glaube, da denken auch viele noch so ein bisschen anders.
Ich finde auch, jeder sollte so denken, wie er das. Aber ich bin halt da so in diesem Punkt auch sehr liberal eingestellt. Also im Grunde soll jeder denken, was er oder auch seine Meinung dazu äußern. Und das kann ich auch als nachvollziehen. Aber letztlich entscheiden soll dann eben doch jeder selbst, ob er sich das jetzt reinzieht oder nicht. Und Und wenn er es reinzieht, dann ist das eben so. Oder das wird dieser Rau nicht verändern oder irgendwelche gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen beeinflussen. Insofern, ja, ne, soll man den Fokus darauf legen, was da sportlich irgendwann abläuft, weil alles andere kann der Einzelne schwierig beeinflussen. Ne? Ja. Das ist, ja. Und das ist es auch. Und insofern, ja, gehen wir vielleicht noch kurz auf unsere WM-Tipprunde Katharsis 22 ein.
Ja, ich frage dich jetzt einfach mal ab, würde ich sagen.
Ja.
Wir haben ja unsere Katharsis 22, wie du ja gerade angesagt hast. Und jetzt kannst du ja noch bis, glaube ich, kurz vor Anpfiff, ich glaube, das wird jetzt sowieso hier niemand mehr großartig ja, beeinflussen, was wir jetzt hier sagen oder nicht sagen. Ich frage dich jetzt einfach mal nach deinen Tipps ab, die du außerhalb der Ergebnisse, die du ja schon abgeben kannst. Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? Was hast denn du da getippt?
Oh, was habe ich da getippt? Die Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren. Ich glaube Brasilien.
Ich war auch am Überlegen, aber ich habe mir dann gedacht, weil nun mal am Dienstag um 11 Uhr schon gleich der Knüller Argentinien gegen Saudi-Arabien ist, dass Argentinien, glaube ich, gut Tore schießen wird in ihrer Gruppe, schon alleine. Mit Saudi-Arabien, da kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie 6-7-0 ausgehen kann, je nachdem, wie Argentinien drauf ist. Und die haben eigentlich einen guten Lauf. Und deswegen gehe ich tatsächlich mit Argentinien.
Argentinien, ja, die sind ja auch, ich habe jetzt einige Sendungen dazu gesehen, Bundesliga auch, da Bundesliga, da halten die auch sehr viel von Argentinien, ja.
Ja.
Argentinien, so, Brasilien.
Welche Mannschaften, welche vier Mannschaften erreichen bei dir das Halbfinale?
Argentinien, Brasilien auf jeden Fall schon mal.
Die beiden habe ich auch.
Frankreich.
Die habe ich nicht drin, tatsächlich.
Ja, Frankreich ist auch immer so eine Wundertüte, ne? Also die denkt man immer und dann am Ende kacken sie dann doch wieder ab. Mhm. Und das ist dasselbe bei mir mit dieser Überlegung mit England, das ist ja auch immer schwierig.
Die habe ich drin. Und
die hast du drin, aber die habe ich nicht, die habe ich zum Beispiel nicht drin, glaube ich. Und Belgien auch. Ich habe Spanien, glaube ich, drin.
Bei mir sind es Argentinien, Brasilien, England und Portugal.
Ja, Portugal halte ich glaube, Portugal wird die große Enttäuschung werden, glaube ich, tatsächlich, genau wie Belgien.
Das Potenzial ist auf jeden Fall da bei Portugal, hundertprozentig. Aber, und das ist es mir dann beim Durchtippen über den Turnierrechner aufgefallen, wenn die Erster in ihrer Gruppe werden, die Möglichkeit ist schon da. Mit Ghana, Südkorea und Uruguay sind das machbare Gegner eigentlich für Ronaldo und Co. Wenn die Erster werden, dann sind die in einem ultraleichten Turnierbaum.
Ja. Ich habe, glaube ich, habe ich Deutschland tatsächlich reingetippt. Ich glaube, als vierte Mannschaft tatsächlich, glaube ich, Deutschland reingenommen.
Nee, ich glaube, ich habe Deutschland im Viertelfinale gegen England, dass ich die rausfliegen.
Und wer ja auch ein Geheimtipp ist, habe ich auch mitbekommen, ist ja Dänemark, ne?
Ja, Dänemark wird auch sehr hoch gerechnet tatsächlich. Mhm. Gut, kommen wir zu den Gruppenköpfen. Wer wird bei dir in Gruppe A Erster?
Ja, du bist, also müsste ich ja alle Gruppen kennen. Sag mir, wer ist denn da drin?
Niederlande, Senegal, Ecuador, Katar.
Senegal.
Ich habe die Niederlande.
Ja, wer ist auch Kopf an Kopf.
Wer gewinnt Gruppe B? USA, Iran, England, Wales.
England.
Wer gewinnt Gruppe C? Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko und Polen.
Argentinien.
Gruppe D, Frankreich, Dänemark, Tunesien, Australien.
Frankreich.
Ich habe Dänemark tatsächlich.
Die, glaube ich, auch zwei, ja.
Gruppe E, Spanien, Deutschland, Japan und Costa Rica. Wer wird da gewinnen?
Spanien.
Ich habe Costa Rica.
Echt?
Nein, Deutschland.
Ja.
Gruppe F habe ich Kroatien getippt. Die sind in einer Gruppe mit Marokko, Belgien und Kanada.
Ja, Kroatien, aber Belgien ist natürlich, ja. Aber die sind schon sehr alt, habe ich gehört. Also sehr alte
Mannschaft ist das so. Ja. Gruppe G ist bei mir Brasilien. Die sind in einer Gruppe mit Kamerun, Schweiz und Serbien.
Ja, Brasilien.
In Gruppe H gewinnt bei mir Portugal. Die sind in einer Gruppe mit Südkorea, Ghana und Uruguay.
Ja, wobei, ja, glaube ich auch, aber ich halte das auch für möglich, dass da eine Überraschung, also eine Überraschung ist da möglich, sagen wir mal so.
Ja, doch, das denke ich auch. So, und die alles entscheidende Frage, Harry Booth, ja, aus oben Sprohe. Wer wird Weltmeister?
Brasilien.
Also vom Kontinent sind wir uns einig, aber ich möchte das einfach wirklich eigentlich überhaupt nicht sagen, aber ich gehe leider mit Argentinien tatsächlich.
Das ist aber ja auch schon, wäre ja mal was Neues, weil südamerikanischer Weltmeister hat das schon lange nicht mehr, ne? Schon lange her, oder?
2002.
Ja. Ja. Und dann am Ende wird es doch wieder ganz, ganz anders. Wer weiß das schon?
Der Knaller wäre natürlich Finale Argentinien-Portugal.
Oder Argentinien-Deutschland. Das würde mich so ein bisschen, das kenne ich ja schon. So, ne?
Es würde mich brechen, wenn dann tatsächlich Messi Weltmeister wird gegen Deutschland. Also dann möchte ich lieber nur Vierter oder Dritter werden mit Deutschland, als dass wir eventuell Messi Weltmeister werden lassen.
Also, aber darf auch nicht Ronaldo, darf auch nicht Weltmeister werden.
Doch, der eher. Dann er hat ja auch angekündigt, dann beendet er seine Karriere. Dann hat Manchester United, mein Zweitverein, hat dann ein Problem
Manchester
weniger.
Manchester United-Nummer ist aber schon schwierig. Also.
Ja, ja. Ich sag ja, dann hat einer meiner Sympathisantenvereine ein Problem weniger.
Na, mal gucken. Also. Aber das, ich habe auch so gehört, ich habe mir jetzt ein paar Sendungen angeguckt, das ist so eine WM, so, wo es jetzt nicht so, der wird es definitiv, also es ist sehr viel möglich, so ja, sagen ja, doch, viele. So, das ist so große Diskutiererei, wer könnte denn da so mal durchbrechen, und da sind dann eben auch so Namen wie Dänemark und dann ist wieder England, wird auch wieder genannt, aber meistens ist es ja bei England immer so, genau wie Frankreich. Ja, Frankreich schafft es dann schon mal eher so, aber England hat auch immer so dieses hohe Ausrutschpotenzial, dann irgendwie im Viertelfinale dann Elfmeterschießen oder so und weg. Aber gut, das kann natürlich auch allen passieren. Und,
ja,
wer weiß, was mit den Deutschen wieder passiert, das ist ja auch...
Das Wichtigste ist erstmal für alle, glaube ich, die Gruppenphase zu überstehen und da vernünftig durchzukommen. Bei Frankreich bin ich gespannt, ob sie den Weltmeisterfluch fortführen. 2002 sind sie ja als amtierender Weltmeister auch in der Gruppenphase ausgeschieden. Dann 2006 war Brasilien bis ins Viertelfinale, glaube ich, noch gekommen. Oder im Achtelfinale, Viertelfinale gegen Frankreich, glaube ich. 2010 ist Italien ja auch in der Gruppe gescheitert. 2014 sind die Spanier in der Gruppe gescheitert. Und 2018, das wissen wir ja leider nun mal alle auch am besten, ist Deutschland auch in der Gruppe gescheitert. Bin mal gespannt, was mit Frankreich ist. Also einige fehlen ja. Ich glaube jetzt,
Benzema, der
fällt auch aus jetzt sogar tatsächlich.
Ja.
Also einige, die ausfallen. So Kamavinga fällt bei denen, glaube ich, auch aus, wenn ich das richtig gelesen habe. Pogba und die ganzen Konsorten. Also ich glaube, Frankreich von den Namen mit Mbappé vorne drin oder N'Golo Kanté im Mittelfeld, das sind natürlich immer noch absolute Kanten und da führt kaum ein Weg dran vorbei. Da brauchen wir uns nichts vormachen, aber weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, Frankreich ist keine Mannschaft, keine homogene Masse und deshalb werden die, glaube ich, Probleme haben.
Aber wir haben dafür ja die Waffe schlechthin mit Niklas Füllkrug als potenziellen Torschützenkönig.
Ja gut, wenn ich gegen den Oman aus der Position auch nicht das Tor mache, dann ne, weiß ich auch nicht, dann würde ich mich auch schon wundern. Also
keine Ahnung. Das war ja auch ein grandioses Spiel, muss ich sagen. Naja, das habe ich sogar gesehen. Ey.
Ich habe es mir auch angeguckt, halt aus der Intention heraus, dass Niklas Füllkrug eventuell spielen wird. Und ich war mir auch sicher, dass wenn er lange spielt, und mit lange meine ich mindestens eine Halbzeit, dass er auch treffen wird. Und das ist ja dann auch tatsächlich passiert. Und
der hatte ja auch davor schon. Also ich muss auch sagen, erste Halbzeit war ja wirklich zum, das ist ja alles eingeschlafen. Wirklich. Und zweite Halbzeit, als er kam, hat man schon gemerkt, dass es, da ist mehr Leben drin. So, da gab es da mal auch mal ein paar Hereingaben. Der hatte auch ein paar, der hatte ja auch vorher schon ein paar Abschlüsse und hätte ja auch, glaube ich, sogar fast das noch ein zweites Tor gemacht. Oder hat er sogar, aber das war dann irgendwie abseits oder so. Insofern bringt er da schon Schwung rein und ich habe das ja auch, ich habe das ja auch im Vorfeld schon gesagt, also ich begrüße das ja auch. Also ich glaube schon, dass das durchaus Sinn machen könnte in gewissen Situationen.
Ja. Ja. Es gibt ja auch noch einige Baustellen tatsächlich, beziehungsweise 8 Spieler, wird ja immer gesagt, hat Jogi Löw, Hansi Flick ja schon wohl so irgendwie in seiner Startelf. Aber hinten links ist ja noch ein Fragezeichen, vorne ist ein Fragezeichen und was macht man mit Müller und wer spielt hinten rechts? Und jetzt möchte ich, dass die Allianz Brisanzler, wir beide, dass wir jetzt einfach mal Hansi Flick die Tipps geben,
oh Gott,
wie gegen Japan aufgestellt werden soll. Und Harry, ich würde sagen, du fängst an.
Dafür müsste ich ja erstmal wissen, wer in der deutschen Nationalmannschaft spielt.
Ja, dann sehen wir mal zu.
Also ich weiß schon mal, wer ins Tor kommt.
Du selber.
Ja, das wäre natürlich das Beste, weil ich war ja mal Keeper.
Ja.
Und Manuel Neuer natürlich, ne?
Gut, Dreierkette, Viererkette, wie stellst du weiter auf?
Ich spiele noch mal meistens mit einer Dreierkette, oder?
Nee, Viererkette tatsächlich. Wieder. Also ich glaube, die wissen das selber nicht so wirklich.
Echt?
Ja.
Ja, ich glaube, ich bin da raus. Ich glaube, das musst du machen.
Also ich warte jetzt hier einiges von dir.
Nee, ich habe mich mit dem Nationalteam noch nie beschäftigt.
Also ich würde ganz
klar. Aber ich sehe gerade doch. Ach ja, wir haben ja Bella Kotschap. Dann wird wahrscheinlich Antonio Rüdiger spielen. Hm. Nehme ich mal an.
Ja, das und ist Niklas, einer der Festgesetzten.
Und Süle wird spielen, der ist auch festgesetzt. Oder?
Ja.
Süle wird doch spielen. Was ist denn mit Schlotterbeck? Der hat
ja,
jetzt aber nicht so.
Eher so außen vor, glaube ich. Also, ja, der hat gut gespielt jetzt bei Dortmund so. Beziehungsweise habe ich jetzt nichts Schlechteres gehört davon. Wird auch seine Fehler gemacht haben, das bleibt ja nicht aus in der langen Saison.
Ja.
Aber er ist halt in der Nationalmannschaft berufen worden, von daher gehe ich davon aus, dass er schon zu so einem Kreis gehört. Aber ich glaube, dass die Innenverteidigung sich aus, also Rüdiger ist der Abwehrchef, das wurde schon klar kommuniziert von Flick. Und jetzt ist ja die Frage, ob Ginter oder Süle spielen wird. Ich denke mal, einiges wird für Süle sprechen.
Glaube ich auch.
Weiß Süle ja auch angeblich, bei Dortmund hat er jetzt ein paar Mal für Rechtsverteidiger gespielt, auch eine Option für rechts hinten ist, aber da haben wir, und das kann sich ja keiner so wirklich erklären, wieso das passiert, unter Flick hat Thilo Kehrer, glaube ich, jedes Spiel gemacht.
Ja?
Ja.
23, ja, doch. Ja. Aber ich würde mal tippen, dass dann haben wir auch noch Klostermann, haben wir auch noch. Der war ja
aber
auch
der, im Gespräch. Der war verletzt, der wird nicht von Anfang an spielen können. Und wenn dann nur für 36 Minuten oder eine Halbzeit. Okay.
Also ich glaube, dass er diesen Bayern-Block da setzen wird dann auch. Ich sag dir mal auf jeden Fall, wer auf jeden Fall spielen wird in Richtung Mittelfeld und Sturm. Da wird auf jeden Fall spielen Gnabry, Goretzka.
Mhm. Kimmich, ganz klar.
Ist klar. Und Sané. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob noch überhaupt. Was ich ja spannend finden würde, wären so Spieler wie Musiala und Moukoko.
Mhm.
Das würde ich ja irgendwie.
Also, ich würde aufstellen in einem 4-2-3-1. Ganz klar. Neuer Tor.
Vorne.
Ja, lass mich mal kommen.
Ja, mach du das mal, das taktisch.
Neuer im Tor, da bleibt ja nichts aus. Ich denke mal, dass Kehrer rechts starten wird und hinten links Raum. Hinten links ist ja auch noch so ein Fragezeichen. Günther, Raum, Kehrer und Süle rechts und in der Innenverteidigung damit Ginter. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. In der Innenverteidigung Rüdiger ist ja gesetzt. Und ich glaube, auch gegen Japan wird man noch auf Süle setzen. Einfach weil der noch einen Ticken größer, bulliger und im Luftduell auch noch präsenter ist. Die Japaner haben wohl massive Probleme bei Eckbällen. Das könnte dann so eine Waffe sein mit Süle, der ist ja nun halt auch nicht klein, ne? Ich glaube 1,94 oder 1,96 oder so ist er, glaube ich, sogar. Die Doppel-6, da führt auch kein Weg dran vorbei an Goretzka und Kimmich. Die sind eingespielt vom FC Bayern. Das würde ich auch belassen. Und mit Gnabry rechts gehe ich auch mit. Sané weiß ich nicht. Ich würde eher darauf tippen, dass Musiala, dass er den über links schickt. Die Zehner-Position finde ich auch noch interessant. Da wäre dann Müller wahrscheinlich eine Option. Oder Kai Havertz. Wenn Müller spielt, dann wird Havertz nach vorne rücken, denke ich, als Stürmer. Und ich glaube, ich würde das auch so tatsächlich machen, dass Müller auf der Zehner-Position spielt und dann Havertz vorne im Sturm drin ist. Das würde ich jetzt denken, so spielen wir gegen Japan.
Ja, und Müller und Havertz, die finde ich beide nicht so. Also ich, ja, also ich weiß nicht, irgendwie hat es, für mich ist das so gefühlt so ein bisschen ausgemüllert, ich weiß nicht. Aber ich habe das auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich verfolge natürlich eher so die zweite Liga an. Also ich würde schon mal spannend finden, auch wie gesagt, die Musiala mal zu bringen. Oder Moukoko hat erst ein Länderspiel gemacht, sehe ich gerade.
Ja, gegen Oman halt, ne?
Ja, und den, so da so ein Überraschungseffekt. Das würde ich mal ganz cool finden. Und was ich auf jeden Fall sage, ist, dass Mario Götze noch seine, der wird noch im Laufe des Turniers wird der noch eine Rolle spielen. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass er so, der jetzt so durch dieses Tal gegangen ist und der damals aber ja 2014 das Tor geschossen hat und ich glaube, das wird so sein Joker werden.
Im Halbfinale gegen Argentinien wird er in der 113. Minute definitiv das 1-0 schießen, nach Vorlage von André Schürrle. David
Raum. Und Füllkrug wird auch definitiv in Erscheinung treten. Aber so ein paar Spieler, glaube ich, die werden überhaupt nicht in Erscheinung. Jonas Hofmann, weiß ich nicht, ob der irgendwie groß eine Rolle spielen wird.
Der könnte eine Option für die Rechtsverteidigerposition tatsächlich sein. Das hat er einmal gespielt.
Adeyemi, weiß ich auch nicht, ob der eine große Rolle spielen wird. Ja, und alle anderen, glaube ich, werden früh oder später durchaus eine Rolle spielen.
Ja, Hofmann, ja. Adeyemi, Trapp ist auch klar, denke ich, dass er überhaupt Trapp gar keine Rolle spielen
und
wird.
Und Ter Stegen.
Ter Stegen könnte vielleicht darauf hoffen, dass wenn wir Spanien schlagen sollten, dass er dann gegen Costa Rica ran dürfte. Aber ich glaube, so eine Spielchen macht Flick auch nicht.
Nee, macht er, glaube ich, nicht. Nee.
Das ist ja oft so gang und gäbe bei manchen Nationen, dass die dann das dritte Gruppenspiel, wenn sie safe Erster sind oder weiter sind, dass dann da noch so eine Experimente gemacht werden. Oder wer weiß, vielleicht Spiel um Platz 3, dass dann Ter Stegen da auch noch irgendwie die Möglichkeit bekommt.
Ja, das kann sein.
Muss man mal abwarten, gucken, was da so passiert. Und Bella Kotschap. Ich meine, ich finde ihn gut. Der, gegen Oman hat er mir gut gefallen. Ich habe da ja auch so ein bisschen mit reingeguckt. Und fände ich interessant. Das ist halt ein Spieler, der wirklich für die lange Zukunft, ne, der ist ja auch erst 20 oder sowas, 21 oder so. Der ist auch noch blutjung tatsächlich. Und deswegen, je eher du so eine Leute vernünftig ranführst, warum nicht? Ne? Und hat ja in England sich gut bewiesen, was man so liest und hört. Und ja, von daher, wieso nicht? Wer sich in der Premier League durchsetzen kann, der kann auch meines Erachtens EM spielen.
Eins muss man natürlich Flick eindeutig vorwerfen, es ist kein Spiel vom HSV dabei.
Hat er alles richtig gemacht.
Sowieso ist das ja die erste WM seit, ich weiß nicht, wie viel Zeit, die ohne HSV-Spieler stattfindet. Auch Königsdörfer ist nicht mehr nominiert worden.
Ja.
Von daher, ja. Muss ich jetzt tatsächlich in einer deutschen Nationalmannschaft die Daumen drücken, wo ein Werder Bremen-Spieler dabei ist? Naja.
Das tut weh, ne? Das
tut weh.
Ja, ich bin mal gespannt, was Füllkrug für eine Rolle spielt oder spielen wird. Ich wünsche ihm natürlich, dass er noch ein paar Einsätze bekommt. Wenn er jetzt mit einem Spiel bei der deutschen Nationalmannschaft erst dann wieder nach Deutschland zurückkommt, das wäre auch irgendwie traurig. Und das dann nur gegen den Oman. Andererseits hat er dann eine 100%ige Torquote. Das finde ich ja dann auch ganz lustig. Aber ja, gut. Vielleicht wäre es auch gar nicht verkehrt gegen Japan. Ich habe es ja schon angesprochen. Die haben ja so irgendwie ein ziemliches Größenproblem, die Japaner. Dass halt ja. so bei Ecken und sowas anfällig sind. Da wäre natürlich so ein Füllkrug nicht verkehrt. Ne? Das darf man schon sagen. Also,
spielt eigentlich Heung-Min Son für Südkorea wieder? Ich weiß das gar nicht. Der war verletzt, ne?
Gute Frage. Da war ja auch noch irgendwie immer zur Diskussion wegen seinem Militärdienst und was weiß ich.
Ja
in Südkorea da irgendwie so einen Militärdienst immer verrichten. Du, ich habe da keine Ahnung, ob der dabei ist. Aber eigentlich müsste das, sonst hätte man das ja schon gelesen, dass der nicht dabei ist. Es gibt ja von Transfermarkt.de und von Kicker immer so schöne Bildcollagen bei Instagram von den Spielern, die nicht dabei sind. Aber ich sehe gerade, er ist im Kader, ja. Also Son Heung-min.
Heung-min Son. Er ist jetzt zumindest ein ehemaliger HSVer dabei.
Immerhin, ne?
Immerhin. Ja.
Gut, also wir sind uns einig, dass Südamerika Weltmeister wird. Wer von den Nationen, das wissen wir noch nicht so wirklich, das müssen wir noch ausklamüstern. Und Deutschland, wo landet Deutschland? Was ist dein Tipp letztendlich? Also du sagst ja, Halbfinale schaffen sie, werden sie dann im Finale verlieren oder werden sie Dritter oder Vierter?
Das ist natürlich auch so ein bisschen Wunschgedanke, weil ich finde es immer geil, wenn Deutschland natürlich weit kommt, weil dann so ein bisschen so stimmungstechnisch so hilft das schon, sich dann so ein bisschen mehr mit dem Turnier selbst dann auch mal so ein positives Gefühl zu erzeugen. Mhm. Aber ich kann mir bei Deutschland irgendwie alles vorstellen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die auch in einer Vorrunde ausscheiden. Also denen ist irgendwie alles so richtig, wenn ich überhaupt noch mal Spiele geguckt habe, was ja selten der Fall war, haben die mich durch die Bank eigentlich nicht wirklich überzeugt. So, das seit Löws Endphase, dann gab es so ein ganz kurzes Zwischenhoch mit Flick, aber dann gab es ja auch wieder so merkwürdige Spiele, wo sie sich einfach schwer tun. Und ich glaube, dass es so ein bisschen so einen HSV-Effekt gibt, so gegen diese so wie Oman oder so Gegner, die eher klein sind, so wenn man davon sprechen möchte, ne? Also die jetzt nicht in der Rangliste so weit oben sind, tun sie sich schwer, aber ich glaube, wenn sie so richtig gefordert werden, so gegen Spanien oder so, da kann ich mir sogar vorstellen, dass sie da glänzen werden. Also, aber ich denke mal, alles ist möglich. Und auch ein weites Kommen bis ins Halbfinale, sogar bis ins Finale, ist ja nicht unmöglich.
Ja, wie du gesagt hast, halt die WM, ja. Es gibt jetzt nicht so den ganz klaren Favoriten. 2014 war allen, glaube ich, relativ früh bewusst, Deutschland ist der Top-Favorit. Frankreich 2018 dasselbe Spiel. Und 2010 kann man das auch so sagen, dass Spanien schon der klare Favorit war. Also die letzten drei WMs war es schon immer so, dass da wirklich sich jemand ganz klar rauskristallisiert hat. Aber das hat man diese WM hat man das tatsächlich nicht. Also ja es gibt einen Kreis, so Brasilien, Argentinien wird gerne genannt, aber es wird auch immer gerne gesagt, so ja, Frankreich, wenn die das schaffen, sind die trotzdem dabei, England, wenn die es schaffen und Deutschland auch. Ne? Also, aber es gibt jetzt nicht diesen einen krassen Überfavoriten, wie man das in den
letzten Malen so. Finde ich aber auch gut, weil dann ist dann doch ein bisschen mehr Spannung in der ganzen Geschichte und wer weiß, vielleicht gewinnt ja auch gleich Katar 3-1 gegen Ecuador.
Ich weiß gar nicht, was ich getippt. Ich muss noch mal gucken, was ich getippt habe. Ich glaube, ich habe auf Unentschieden getippt.
Ich habe glaube ich 1-3 getippt oder 3-1 für Ecuador. Oder sowas.
Ich bin sowieso auf Ecuador gespannt, was die so machen, denn das ist
ja so, ich kann da gar nichts zu sagen.
Hat 2-1 getippt für Ecuador.
Du hast mich heute auf dem falschen Fuß erwischt hier.
Ja, siehst du.
Ich war unvorbereitet und
wie immer.
Wie immer, ich konnte mich immer rauswinden, wie so ein Aal.
Ja. Ja. So habe ich das mit meinen Referaten bei dir immer gemacht.
Ja, ich weiß. Das habe ich von dir gelernt. Also ich nehme ja auch was von meinen Schülern mit.
Ja, siehst du.
Ja, schön.
Ja, gut, haben wir es wieder gepackt. Ich denke mal, wir melden uns irgendwie
zum Weihnachtstag
nochmal, also spätestens zu Weihnachten auf jeden Fall. Ja. Vielleicht gibt es da noch irgendwas Weltbewegendes dann zur WM noch zu berichten. Es wird wieder ein Weihnachtsspezial geben, auf jeden Fall. Wenn das uns
mit einfallen. Mit Glühwein und allem drum und dran.
Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ansonsten, ja, wenn irgendwann was ist, dann werden wir uns natürlich noch zwischendurch wieder melden, das ist klar.
Ja.
Brasilien oder Argentinien wird Weltmeister.
Unsere Expertise.
Und Mario Götze wird wieder seinen Golden Moment haben. Das nehmen wir aus dieser Folge mit.
Füllkrug 10 Buden.
Ah, oh Mann, ey, nein. Wenn er eins macht, dann wäre ich schon.
Der macht ein Tor. Da bin ich ziemlich sicher.
Ja, gegen Costa Rica.
Ja, warum nicht?
Hauptsache ein Tor.
Eben.
Gut, dann haben wir's. Und dann wünsche ich dir gleich viel Spaß beim Eröffnungsspiel gucken.
Ja, ich bin schon. Chips sind bereit und
heiß wie Frittenfettbisse.
Absolut.
Gut. Dann bis dann und bis zum nächsten Mal.
Jo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.